Willkommen zur Stadtteilzeit, dem Mittendrin-Podcast zu Themen und Entwicklung aus den Kasseler Stadtteilen. Heute bei uns zu Gast Norbert Sprafka. Für Sie am Mikro Klaus Scharke und in der Technik Maria Bisaljeva. Herr Sprafka, was zeichnet Ihren Stadtteil im Besonderen aus? Wehlheiden.
Ich bedanke mich erstmal für die Einladung. Die Frage ist natürlich relativ schwierig aus Wehlheider Sicht immer zu beantworten. Eigentlich, wenn man Wehlheiden in Verbindung setzt zu den anderen Kasseler Stadtteilen, ist Wehlheiden der Kasseler Durchschnittsstadtteil. Allerdings haben wir natürlich einige Besonderheiten und das sind die Einwohner und Einwohnerinnen, die Bürgerinnen und Bürger von Wehlheiden, denn die zeichnet ein besonderer Bürgersinn aus und auch, was die Kasseler Stadtpolitik nicht immer so gerne hat, ein besonderer Eigensinn. Das könnten wir dann eventuell noch vertiefen, aber das ist erstmal so das Eingangsstatement. Also von der Lage her ist Wehlheiden ein Stadtteil zwischen Peripherie und Innenstadt. Das macht Probleme, das hat auch schöne Seiten. Von der Bevölkerungsdurchschnitt ist Wehlheiden im Grunde die Durchschnittsbevölkerung von Kassel.
Also das bildet sich sozusagen in Ihrem Stadtteil ab.
Ja.
Ja? Und Sie haben das gerade so schön beschrieben, dass die Wehlheiderinnen und Wehlheider einen gewissen Eigensinn haben. Gibt es da vielleicht ein Beispiel aus der jüngeren Zeit, wo wir uns dran erinnern oder wo Sie sich dran erinnern können?
Ich kann mich in der jüngeren Zeit und auch in der weiteren Zeit nur an eigensinnige Aktionen erinnern. Also was Wehlheiden ja stadtbekannt gemacht hat, ist die Tatsache, dass wir als die Stadt in den 70er, 80er Jahren diese Kreuzung Wittrockstraße, Wilhelmshöher Allee machen wollte, dass da eine Unterführung gebaut werden soll, damit die Menschen unter den Autos durchgehen können. Das haben wir damals verhindert, weil wir gesagt haben, die Menschen gehören auf den Platz, auf die Straße, nicht unter die Straße. Und wir haben dann im Gegenzug den Vorschlag dann gemacht, an der Stelle soll ein Platz entstehen. Das ist dann der Wehlheider Platz geworden. Und als wir dann gemeint haben, wir sind ja eigentlich so von der Tradition her ein Dorf, zum Platz gehört auch ein Brunnen und ein Markt, haben wir dann in vielen nächtlichen Sitzungen mit dem damaligen Oberbürgermeister Eichel und anderen, mit dem Bürgermeister Hille auch, gibt es diverse Anekdoten, durchgesetzt, dass auf diesem Platz ein Markt kommt und ein Brunnen kommt. Das ist also so aus den letzten Jahren das gravierendste Beispiel für die Eigensinnigkeit, die immer auch ein bisschen quer ist zur Stadtpolitik.
Mhm. Sie haben jetzt von einem Wir gesprochen, ja? Könnten Sie dieses Wir ein bisschen konkretisieren? Also, weil wir können ja unterschiedliche Akteure sein. Das ist einmal der Ortsbeirat, das kann auf der anderen Seite die SPD Wehlheiden sein. Oder wie definieren Sie das?
Also Wir heißt in diesem Zusammenhang quasi alle drei Akteure, die Sie gerade aufgezählt haben. Also ich bin Sozialdemokrat, das ist ja unverkennbar, auch bekannt. Wir haben auch, soweit ich das überblicken kann, in den letzten 40 Jahren bis auf 4 Jahre verloren unter der Regierung Lewandowski immer den Ortsvorsteher gestellt, die Mehrheit im Ortsbeirat zusammen mit den Grünen. Das ist auch ein Kennzeichen. Wir haben seit 1981 eine stabile rot-grüne Kooperation, die älteste rot-grüne Kooperation überhaupt in Deutschland, weil wir haben damit angefangen. Und was das Wir betrifft, das ist einmal natürlich dann die Sozialdemokratie, dann die Mehrheit im Ortsbeirat, rot-grün, aber wir sagen auch immer, der Ortsbeirat ist nur so stark, wie die Bürgerschaft das trägt. Und es gibt dann immer ein Zusammenspiel zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Ortsbeirat. Der Ortsbeirat ist ohne die Bürgerinnen und Bürger schwach und die Bürgerinnen und Bürger brauchen im Grunde auch als politische Speerspitze, in Anführungsstriche, den Ortsbeirat. Da gibt es ein Zusammenspiel und Wir heißt immer alle drei sozusagen.
Okay, wenn Sie das jetzt sagen, ja, Zusammenspiel Bürgerinnen, Bürger, Ortsbeirat, dann, man hat in der Vergangenheit halt auch gelesen, dass bei den letzten Kommunalwahlen, dass es schwierig war, genug Kandidaten auch zu finden für die Ortsbeiräte. Ich weiß, war das in Wehlheiden Thema oder sind Sie, sage ich mal, da so gut ausgestattet, dass die Leute mit so viel Engagement dabei sind, dass es kein Problem ist, Menschen zu finden?
Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber wir, zumindest mein Ortsverein in Wehlheiden, wir betreiben immer langfristig Personalpolitik. Ich bin zum Beispiel damals extra aus einem anderen Stadtteil nach Wehlheiden gezogen, um in den Ortsbeirat einziehen zu können, weil wir das langfristig geplant haben. Wir, also ich kann da nur für unseren SPD-Ortsverein sprechen, wir haben da eigentlich keine Probleme. Wir haben durch die Zeiten immer mindestens 13 Kandidaten aufgestellt. Das letzte Mal hatten wir sogar 15 Kandidaten und Kandidatinnen auch. Wir versuchen auch unsere Liste immer zu quotieren. Wir sind gerade dabei, für die nächste Kommunalwahl aufzustellen und da haben wir auch keine Probleme. Es gibt andere Stadtteile, wo es schwierig ist, das ist klar, aber bei uns haben wir bisher noch Glück.
Mhm. Jetzt ist es ja so, dass also gerade, ich sag mal, gerade auf der kommunalen Ebene ist es ja oftmals so, dass es gar nicht so stark um Parteipolitik geht, sondern mit dem Fokus, sage ich mal, auf das große Ganze. Also in Ihrem Falle beim Gremium Ortsbeirat auf den Stadtteil Wehlheiden. Und wie erleben Sie das? Also so in den Diskussionen, in den Debatten, die Sie führen, vielleicht können Sie noch mal ganz kurz auch sagen, wie der aktuelle Ortsbeirat zusammengesetzt ist in Wehlheiden, also über die rot-grüne Mehrheit hinaus.
Wir haben neben SPD und Grünen noch die CDU und eine Vertreterin der Freien Wähler. Die CDU hat momentan 3 Mitglieder, die Freien Wähler ein Mitglied und der Rest teilt sich halt auf SPD und Grün auf.
Und sag ich mal, also man könnte ja jetzt sagen, Sie haben eine solide Machtoption in diesem Ortsbeirat und drücken Ihre Themen durch. Ist das so oder versucht man halt auch im Interesse des Stadtteils die anderen mit ins Boot zu holen, weil die anderen Mitglieder, Bürgerinnen und Bürger, sind ja alle auch Leute, Menschen, die im Stadtteil leben und die sich genauso dafür engagieren.
Das zu beantworten ist relativ schwierig. Also für Rot und Grün zählt eigentlich, um mal Gerhard Schröder zu zitieren, erst das Land und dann die Partei. Also der Wehlheider Ortsbeirat ist eigentlich dafür bekannt, dass er wenig erstmal Rücksicht nimmt auf die Mehrheiten im Stadtparlament und im Magistrat, sondern schon versucht, die Wehlheider Interessen zu formulieren und durchzusetzen. Untereinander ist das Verhältnis etwas schwieriger. Also Rot und Grün, wie gesagt, wir sind seit 1981 mit vielen Personalwechseln immer zusammengeblieben. Die CDU in Wehlheiden, ich will da jetzt nicht länger drüber resonieren, das ist unfair, wenn die CDU nicht antworten kann. Die legt sich da immer ein bisschen quer.
Wenn man, Sie haben es ja auch angesprochen, dass Sie erstmal, also erst das Land, dann die Partei oder erst Wehlheiden und dann die Stadt, fühlen Sie sich als Ortsbeirat und als Ortsvorsteher von der Stadt mit Ihren Anliegen und mit dem, was Sie vortragen, hinreichend gesehen und gewürdigt?
Ich denke schon. Das hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, wie massiv man auftritt und auftreten kann. Es ist natürlich auch eine Sache der Erfahrung, der Gewöhnung. Also ich bin jetzt 30 Jahre Ortsvorsteher. Ich habe da vielleicht auch noch ein bisschen anderen Zugang zur Stadtverwaltung. Ich bin gleichzeitig Stadtverordneter. Ich denke, bei Menschen, die relativ jung im Amt sind und nicht diesen Zugang gleich auch zur Stadtverwaltung, zum Stadtparlament haben, ich kann zum Beispiel mal den Oberbürgermeister, den sehe ich jede Woche, den Bürgermeister, die sehe ich alle jede Woche, immer mal so kurz ansprechen und sagen, das ist unser Wunsch. Das fällt wahrscheinlich anderen Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher, die diese Möglichkeit haben, nicht so leicht. Ob die Stadtverwaltung im Magistrat uns immer sieht, das weiß ich im ersten Schritt nicht, aber wir machen uns sichtbar.
Wie machen Sie das?
Ja, wir kooperieren, wie ich vorhin schon sagte, immer in allen Dingen mit unseren Bürgerinnen und Bürgern. Und man muss natürlich dann auch quasi die Bürgerinnen und Bürger davon überzeugen, dass der Ortsbeirat alleine relativ machtlos ist, dass schon eine Kulisse dann auch da sein muss, dass Beteiligung da sein muss, dass die Bürgerinnen und Bürger auch selber sagen müssen, wir wollen das. Und dann kann der Ortsbeirat als politisches Gremium auch sagen, guck, die Hälfte der Wählheiter Bürgerinnen und Bürger steht hinter uns, nun kommt mal in die Puschen im Rathaus.
Ja. Sie haben es gerade also für den Ortsbeirat gesagt, Sie sind relativ machtlos, wenn die Bürgerinnen und Bürger nicht hinter Ihnen stehen. Jetzt kann man ja insgesamt fragen, welche Macht hat ein Ortsbeirat überhaupt? Er heißt ja Beirat, ne?
Ja.
Und es kann ja durchaus sein, dass jetzt der Magistrat, also die Regierung, unserer Stadt Beschlüsse fasst, die auch dem, was Sie vielleicht als Ortsbeirat möchten und wollen und wünschenswert finden für Ihren Stadtteil, was dem entgegenläuft.
Das ist in der Natur der Sache so gegeben, weil der Ortsbeirat ja nur die Interessen eines Stadtteils vertritt und der Magistrat die Interessen oder auch die Stadtverordnetenversammlung, die Verwaltung, die Interessen der gesamten Stadt im Auge haben muss. Da kann es schon passieren, dass Rathaus und Ortsbeirat unterschiedlicher Meinung sind. Das ist in der Natur der Sache. Das ist aber auch erstmal nichts, was ich, sagen wir mal, nicht verwerflich finde. Das ist halt so, weil es gibt 23 Stadtteile und was ein Stadtteil so sieht, müssen andere 22 Stadtteile nicht so sehen. Also das muss man austarieren. Das ist eine Frage des Aushandelns und Demokratie hat mit Kompromissbildung zu tun. Und da muss man gucken, dass man sich in einen Kompromiss einbringen kann. Man verliert auch manchmal. Also das ist nicht so, dass man jetzt jedes Mal Recht hat oder vermeintlich Recht hat und sich dann auch durchsetzen kann. Das ist ja im Gespräch im Stadtteil mit den Bürgerinnen und Bürgern auch. Ich erlebe das ja, wenn die Bürgerinnen und Bürger bei uns ins Stadtteil kommen, die haben ein Problem, möchten das gelöst haben. Und wenn sie sich da nicht durchsetzen, verlassen sie fluchtartig den Raum unter dem Ausruf, das ist keine Demokratie. Ne? Demokratie ist ja nicht, dass immer die Interessen oder Ideen, die ich habe, durchkommen, sondern es gibt andere Menschen, die haben andere Interessen, andere Ideen und das muss man auch im Stadtteil miteinander aushandeln. Und so ist es auch zwischen der Stadtverwaltung und Ortsbeiräten.
Sie haben gesagt, manchmal verliert man jetzt bei bestimmten Dingen. Haben Sie ein Beispiel für unsere Hörerinnen und Hörer, wo sich der Ortsbeirat, also verlieren finde ich ein zu starkes Wort, wo sich der Ortsbeirat jetzt nicht durchsetzen konnte mit seinen Ideen und die Stadt einfach andere Vorstellungen hatte?
Also es fällt mir im Moment gerade schwer, darüber einen Punkt zu finden, wo wir uns in den letzten Jahren nicht durchsetzen konnten, weil ich immer der Meinung bin, das ist auch ein dynamischer Prozess und am Ende kommt dann vielleicht doch noch ein positives Ergebnis. Wir haben momentan eine schwerende Wunde in Wehlheiden. Das ist der Fernbusverkehr. Jetzt, wo Corona den Fernbusverkehr gestoppt hat, konnte man sehen, wie schön das ist, wenn keine Fernbusse sich durch die Wehlheider Straßen quälen müssen. Ich habe gerade heute Morgen darüber nachgedacht, dass man eigentlich diesen Diskussionsprozess nochmal aufnehmen muss und gucken muss, ob man an anderer Stelle jetzt doch noch einen neuen, modernen Fernbusbahnhof. Das ist also so ein Problem, das ist noch nicht gelöst, aber wir haben da noch keine Niederlage. Wir haben ein weiteres Problem, wir haben ja eigentlich überwiegend verkehrliche Probleme. Das ist diese Frage, müssen die Kraftfahrzeuge durch die Wehlheider Straßen auch nachts mit Tempo 50 fahren. Ich bin der Meinung, auch die Menschen an Hauptverkehrsstraßen haben Anrecht auf gesunde und verträgliche Lebensverhältnisse. Und Tempo 30 nur dort zu machen, wo sowieso kein Verkehr ist, finde ich ein bisschen witzig. Also in den Nebenverkehrsstraßen, wo ja relativ wenig Verkehr ist, dort Tempo 30 zu machen, wo sowieso kaum ein Auto fährt, finde ich ein bisschen witzig, wenn man sieht, wie auf den Hauptverkehrsstraßen der Verkehr rotiert. Und da sollte zumindest nachts Tempo 30 sein.
Jetzt haben Sie also das, was Sie gerade beschreiben an verkehrlichen Problemen, die der Stadtteil hat, das hat ja in erster Linie mit seiner Lage zu tun. Ja. Ja? Also Sie haben gesagt vorhin auf der einen Seite, ja, die Lage ist gut, ne? Weil man sehr nah dran ist, ne? Und weil man auch ein sehr grüner Stadtteil ist in Wehlheiden, ne? Also mit dem, was es dort gibt. Und auf der anderen Seite, durch diese Nähe wird man zum Durchgangsstadtteil, wo sozusagen sehr, sehr viele Fahrzeuge durchgeschleust werden müssen. Also wenn man jetzt an die Schönfelder, an die Ludwig-Mohn-Straße denkt, an die Kohlenstraße, die Wilhelmshöher Allee und so. Also das sind so die wesentlichen Dinge, die Ihnen ein bisschen das Leben schwer machen. Ja.
Also die Lage des Stadtteils ist Fluch und Segen. Also die Wehlheider selber haben einen relativ leichten Zugang zur Innenstadt, auch einen relativ leichten Zugang nach draußen ins Grüne, wobei Wehlheiden ja auch relativ viel Grün hat. Aber es ist natürlich auch Fluch, weil jeder, der in die Innenstadt von außen will, muss in bestimmten Situationen durch Wehlheiden und wer aus der Innenstadt raus will, muss auch durch Wehlheiden. Diese Lage ist wirklich Fluch und Segen. Und dann kommt hinzu, ich habe vorhin gesagt, Wehlheiden ist ein Kasseler Durchschnittsstadtteil. Man muss dazu sagen, er ist in Bereichen auch relativ gut situiert. Es gibt Wohngegenden, die sind nicht so dolle. aber es gibt auch gute Wohngegenden. Und Wehlheiden ist der Stadtteil mit der vierthöchsten Kfz-Dichte in Kassel. Das heißt also auch die Wehlheiler sind relativ gut beteiligt an der Schaffung von Autoverkehr in Wehlheiden, weil sie natürlich mit ihren Autos auch durch die Wehlheider Straßen donnern. Und man muss sich überlegen, ob man dann, das ist die Aufgabe der nächsten Jahre, eine kleine innerwehlheiter Verkehrswende schafft. Wir haben ja schon ein paar Carsharing-Stützpunkte, dass auch die Wehlheider mehr öffentlichen Nahverkehr machen oder Stadtteilautos nutzen. Und auch Wehlheiden bekommt ja demnächst relativ viel Fahrradstraßen oder Fahrradfahrmöglichkeiten auf Hauptverkehrsstraßen, dass da auch mehr Fahrrad gefahren wird.
Mhm. Es klingt gerade so an, dass wir bei den Herausforderungen angekommen sind, vor denen Wehlheiden jetzt so für die nächsten Jahre steht. Was sind die weiteren großen Themen, die Sie zu bewegen haben?
Also, das erste große Thema habe ich erwähnt, Fernbusbahnhof, kein Wort mehr dazu. Das zweite Thema ist natürlich überhaupt der Verkehr auf den Hauptverkehrsstraßen, Punkt. Aber das große Zukunftsthema von Wehlheiden ist, Sie kennen das ja, Sie kommen ja aus dem Vorderen Westen. Wehlheiden ist jetzt das Nachfolgeprojekt aktive Kernbereiche. Wir sind vorgesehen, dieses Programm aufgenommen. Wir sind momentan dabei, die Voraussetzungen zu schaffen. Ich muss dazu sagen, Wehlheiden ist ja der erste Stadtteil gewesen, zum Beispiel, weil das auch angegriffen werden muss, der verkehrsberuhigte Zonen eingeführt hat. Dieser ganze Bereich, alte Ortskern Wehlheiden, ist die erste verkehrsberuhigte Zone oder auch die Gräfestraße, die erste verkehrsberuhigte Zone in Wehlheiden, in Kassel gewesen. Das ist auch ein Beispiel für den Eigensinn der Wehlheider. Das ist aber alles in die Jahre gekommen. Das ist in den 70er, frühen 80ern alles gemacht worden, auch der Wehlheider Platz. Wir haben das Problem mit dem Georg-Stock-Platz, der auch darauf wartet, ansehnlich, stadtteil- und menschenverträglich gestaltet zu werden. Deswegen haben wir uns um dieses Programm aktive Kernbereiche beworben. Wir sind in dieses Programm aufgenommen worden und das ist für die nächsten 10 Jahre die Kernaufgabe der Wehlheiterinnen und Wehlheiter und des Wehlheiter Ortsbeirates, dies auf den Weg zu bringen. Wir haben zum Beispiel in diesem Bereich einen enormen Wohnungsbestand, Mietwohnungsbestand, der auch darauf wartet, saniert zu werden mal, und es ergibt die Chance, es gehört ja teilweise oder überwiegend auch Wohnungsbaugenossenschaften, dass diese Wohnungen, diese Häuser auch sozialverträglich saniert werden, ohne dass die bisherigen Mieter dort rausvertrieben werden oder hinterher erklecklich höhere Mieten zahlen müssen, weil es natürlich da für die Eigentümer auch Zuschüsse gibt. Meine Befürchtung ist, auch in der unteren Kohlenstraße zum Beispiel, wenn da nicht bald was passiert, wird das eventuell noch unansehnlicher und dann auch unattraktiver, dort zu wohnen. Mhm. Es gibt attraktive Wohnbereiche in Wehlheiden, aber dieser Bereich zwischen Wilhelmshöher Allee und Sternbergstraße, um die Kohlenstraße rum, ich denke, da muss man in den nächsten Jahren wirklich was machen.
Und das ist jetzt, ich glaube, dass Sie haben sich mit dem alten Ortskern Wehlheiden beworben für das Programm Aktive Kernbereiche, ne?
Mhm.
Ja. Und da gab es ja jetzt im Vorfeld, es gibt ja, also ich weiß das ein bisschen, weil ich für das Programm Aktive Kernbereiche Öffentlichkeitsarbeit gemacht habe. Hier, Sie sagen das, also Vorderer Westen Mitte, wo wir jetzt, also das Quartier Friedrich-Ebert-Straße. Und die Nassauische Heimstätte Wohnstadt hat ja ein sogenanntes integriertes Stadtteilentwicklungskonzept entwickelt. Ja, schon also mit Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, wo im Grunde genommen wesentliche Handlungsfelder definiert worden sind. Können Sie was zu diesem Prozess sagen und zu den wesentlichen Handlungsfeldern, die dort mit Bürgerinnen und Bürgern in Werkstätten erarbeitet worden sind?
Das ist ja quasi die Grundlage gewesen, dieses Projektpapier von diesem Projektbüro. Und das soll jetzt quasi auch in aktiven Kernbereichen abgearbeitet werden. Also ein Punkt ist zum Beispiel, dass die erkannt haben, dass Wehlheiden ein extrem fußgängerfreundlicher Stadtteil ist oder mit viel Fußverkehr. Und dass man an der Stelle zum Beispiel auch arbeiten muss, dass die Fußgänger es leichter haben, weil das natürlich auch ein Beitrag zur Verkehrswende ist. Die haben auch dieses ganze Problem, was ich eben mit dem Wohnungsbestand geschildert habe, aufgegriffen. Man kann zum Beispiel, das ist in Wehlheiden wunderbar angelegt, gucken, was passiert eigentlich hinter den Häusern. Hinter den Häusern ist teilweise unwahrscheinlich viel Grünzeug, will ich mal sagen. Also dass man da auch das Grünzeug hinter den Häusern entwickelt und den Anwohnern nutzbar macht. Die beiden großen Projekte sind Stockplatz und Mehlhalter Platz. Wir haben noch einen ganz kleinen Platz, der eigentlich nie als Platz angenommen worden ist, der Kurt-Kersten-Platz. Da haben die gesagt, da würden sie sich auch gerne drum kümmern. Und dann natürlich die ganzen Verkehrsbeziehungen, die dann auch auf den Prüfstand kommen, auch die Punkte, die ich schon angesprochen habe, Tempo 30 nachts. Und ein großes Projekt, das unabhängig davon ist, aber natürlich integriert wird, ist die Gräfeschule. Ich weiß nicht, wie heißt die denn jetzt? Lückert-Schule. Ich kenne die immer noch als Gräfeschule.
Ja, wir nehmen mal Gräfeschule heute.
Die ist ja jetzt im Sonderschulbereich, im Förderschulbereich. Und das soll umgewandelt werden in eine normale Grundschule, weil diese Sonderschulbereiche fallen ja teilweise weg aufgrund der Inklusion. Wir haben aber gleichzeitig das Problem, dass Wählheiten offensichtlich ein relativ junger Stadtteil ist. Inzwischen junger Stadtteil. Es gibt ein nettes Beispiel, wenn Sie mich auch fragen nach dem Eigensinn der Wählheider. Die damalige Regierung Lewandowski, also Schwarz-Grün, wollte ja die Kita Wählheiden schließen in der Friedenstraße. Das haben wir auch mit den Eltern zusammen durchgesetzt, SPD, Ortsbeirat und die Elternschaft. Die Kita Wählheiden gibt es immer noch. Und inzwischen sind alle dankbar dafür, dass wir damals dafür gesorgt haben, die Eltern damals sowieso, aber auch die Stadtverwaltung inzwischen dankbar, dass wir damals dafür gesorgt haben, dass die Kita erhalten bleibt, weil diese Kita unwahrscheinlich notwendig geworden, noch notwendiger geworden ist, als sie schon war, weil es einfach zu viele Kinder in Wählheiten gibt. Und deswegen gibt es einen neuen Grundschulbezirk und die Gräfeschule soll wieder Grundschule werden. Das wird also auch ein Thema dann sein, weil dann gleichzeitig auch die Jugendräume Wählheiten, die ja im Keller der Gräfeschule untergebracht sind, dort raus müssen, weil einfach die Schule den Bedarf hat, auch für diese Räume. Und wir müssen jetzt an dieser Stelle dann gucken, wo gibt es in Wählheiten Raum, wo wir diese Jugendräume unterbringen, weil das ist ja eine Gründung der User-Gruppe Wählheiten aus den 70er Jahren. Wir sind also mit Herzblut auch dabei, zumindest die Wählheiter Sozialdemokraten. Wir achten da immer ja auf unseren eigenen Augapfel, auf diese Jugendräume. Und die Jugendräume sollten auch schon dreimal geschlossen werden. Die Jugendräume müssen natürlich in Wählheiten bleiben. Also wir suchen Wählheiter Standort. Das ist dann auch eine der großen Aufgaben. Und was wir auch noch auf der Pfanne haben, ist die Frage, es gab ja ein Lehrschwimmbad in der Hupfeldschule. Das ist geschlossen worden, weil der Sanierungsbedarf da doch sehr erheblich ist. Und wir sind natürlich auf dem Weg zu suchen, wie kann man ein weiteres Lehrschwimmbad in Kassel stadtteilnah wieder aufbauen. Das ist auch eines der Themen der Zukunft. Das gehört auch gleich mit da rein.
Und Sie versprechen, Sie haben vorhin davon gesprochen, dass wir uns beworben haben. Also das Wir haben wir ja vorhin erklärt. Ne? Also rein von der formalen Seite hat sich natürlich die Stadt Kassel beworben.
Ja, natürlich.
Für das Förderprogramm Aktive Kernbereiche. Das läuft über Wiesbaden. Ne? Und was man ja feststellen darf, positiv ist, dass unsere Stadt ein relativ gutes Händchen dabei hat. Ja. Also intelligente Konzepte, also ich denke da in erster Linie an das Stadtplanungsamt, die Konzepte vorbereiten und schreiben, eben ja auch Fördermittel, Städtebaufördermittel nach Kassel zu holen. Wenn wir jetzt in den Kasseler Osten gucken, da sind jetzt die zwei Programme am Laufen in vier Stadtteilen, ne? Und die Förderung für aktive Kernbereiche im Quartier Friedrich-Ebert-Straße ist gerade abgelaufen, Ende 2019. Ne? Dann gibt es noch Soziale Stadt in Rothen-Dittmold. Wir haben, ich glaube, Stadtumbau West in Oberzwehren. Also das ist so eine ganz breite Palette. Und versprechen Sie sich, also warum oder wie macht man das, dass man dann diese Fördermittel, die da sind, halt auch gut und sinnvoll so umsetzt, dass sie dem Stadtteil und der Stadt natürlich zugutekommen?
Also gut, dass Sie mich darauf hinweisen, weil da muss ich wirklich auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an das Planungsamt sagen, weil jetzt die Frau Block, früher Herr Frohnapfel und jetzt auch Herr Schäfer, die begleiten das wirklich in wunderbarer Weise und die haben auch einen erheblichen Anteil, denke ich, daran, dass dieses Programm jetzt nach Wählheiten gekommen ist. Wir hatten ja, der Ausgangspunkt des Ganzen ist ja gewesen, dass diese Angelegenheit mit dem Stockplatz, ich habe damals gesagt, also den Stockplatz alleine in Betracht zu nehmen, das ist Unsinn. Man muss Stockplatz mit dem umliegenden Quartier zusammenschauen, weil beides miteinander auch zusammenhängt. Und dann haben wir ja so einen Beschluss in das Stadtparlament gefasst, dass da so ein Planungsprozess eingeleitet werden soll. Und dann hat Herr Frohnapfel eines Tages mich angerufen, kurz bevor er dann weggegangen ist, und hat gesagt, er hätte gerade mit Wiesbaden telefoniert, die würden ein Nachfolgeprojekt für aktive Kernbereiche Vorderer Westen suchen, ob ich denn interessiert sei, dass Wählheiten dieses Nachfolgeprojekt werden würde. Habe ich gesagt, ja, da bin ich sehr dran interessiert und da sollten wir uns mal intensiv drüber unterhalten. Also ich muss sagen, das wäre nicht nach Wählheiten gekommen, wenn Herr Frohnapfel damals nicht diese Kontakte nach Wiesbaden hätte und das Planungsamt diese Kontakte auch fortgesetzt hätte und diesen gesamten Prozess dann auch eingeleitet hat. Also da bin ich wirklich sehr dankbar für das gesamte Planungsamt, auch im Stadtbaurat, der ja sicherlich, und im Oberbürgermeister, die ja alle da auch ihr Zutun gemacht haben. Also wir wären von alleine, ich habe immer nur Schneid, muss ich gestehen, wir haben ja Wählheiten im Vorderer Westen, haben ja so ein gewisses Konkurrenzverhältnis, wir sind ja die arme Mutter von Vorderen Westen. Ich habe immer ganz neidisch nach Vorderen Westen geguckt und dachte, sowas möchte ich auch haben, wie die in der Friedrich-Ebert-Straße. Und als dann die Nachricht kam, wir kriegen das, dachte ich, na, es geht doch.
Ja, wobei das, was jetzt, also man kann das, es ist das gleiche Programm, ja. Aber das, was in Wählheiden passieren wird oder auch die Handlungsschwerpunkte, werden ja ganz andere ja. sein, weil das ja immer logischerweise auch ganz individuell auf den Stadtteil und auf die Herausforderungen, vor denen der jeweilige Stadtteil steht, halt auch abgestimmt ist.
Ja. Also wir haben da für 10 Jahre jetzt ungefähr eine Perspektive, die einzelnen Schwerpunkte habe ich ja schon dargestellt. Wir sind jetzt dabei, die lokale Partnerschaft einzurichten, weil das Ganze wird natürlich nur funktionieren, das wissen Sie ja aus dem Vorderen Westen auch, wenn die Menschen, die in diesem Bereich wohnen, sich auch aktiv einbringen. Wir haben schon in diesem Vorbereitungsprozess relativ große Bürgerbeteiligungen erlebt. Das Stadtplanungsamt war ganz irritiert, dass zum Workshop am Sonntagvormittag 130, 150 Leute in die Bürgerräume gekommen sind, weil die passten gerade rein. Wir haben auch mehr Stadtteilspaziergänge gemacht, da war der Zulauf auch immer erheblich. Also die Stadtplanungsamt war total erfreut und auch irritiert, dass so viele Leute dabei waren. Ich habe ihm gesagt, so ist halt Wählheiden. Die Leute interessieren sich für ihren Stadtteil. Ich hoffe, diese starke Beteiligung kann dann auch die nächsten 10 Jahre durchgehalten werden, weil ohne, dass die Bürgerinnen und Bürger uns auf alles hinweisen, kommen wir ja dazu nichts. Ne? Also das ist dringend notwendig, dass die dabei sind und dabei bleiben.
Jetzt machen wir, Sie haben jetzt einen Zeitraum von 10 Jahren angesprochen und wir machen so vielleicht als letzte Frage für heute zumindest. Jetzt versuchen wir mal aus der Zukunft zurückzugucken. Ja? Also wir gucken mal 10 bis 15 Jahre weiter und was möchten Sie, wo Wählheiden dann steht?
Das ist natürlich eine schwierige Frage. Das mit den Prognosen ist ja immer so schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Ist nicht von mir, ich glaube von Churchill. Also ich denke, der Wählheider Platz wird weiterhin der attraktive Mittelpunkt von Wählheiden sein, in dem weiterhin der Markt stattfindet. Und der Wählheider Markt ist ja quasi auch ein Mittelpunkt für die westlichen Stadtteile. Andere westliche Stadtteile haben ja immer versucht, das zu kopieren. Es klappt ja nicht so ganz. Der Stockplatz wird auch ein attraktiver Platz sein, der den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch anderen Nutzungen zur Verfügung steht. Das Problem dieses Platzes ist, es gibt so viele Vorschläge für Nutzungen, die sich alle widersprechen. Und so groß ist der Platz nicht, um alle Nutzungen unterzubringen. Ich habe ja auch den Vorschlag gemacht, unter dem Platz eine Tiefgarage zu machen, weil wir natürlich an dieser Stelle auch enormen Parkdruck haben, allein durch die Veranstaltungen, die dann dort stattfinden. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass vielleicht an dieser Stelle die Jugendräume dann unterkommen können, weil es gibt ja genug Areal und dass hier auf diesem Weg, das Fiasko hat ja gerade zugemacht, es gäbe dann vielleicht die Chance, dass man auch einen direkten Zugang zur Trusel bekommen. Also Wählheiden hat ja das Problem, die Trusel ist der Wählheider Fluss, aber gerade in Welheim ist die Drusel wieder offen, aber kaum zugänglich, dass wir es schaffen, an der Stelle einen Zugang zu machen, dass die Drusel wirklich auch von den Welheiterinnen und Welheitern genutzt und gesehen und ab und zu auch besucht werden kann. Das wäre zum Beispiel so eine schöne Überlegung von mir, dass wir an der Stelle die Drusel offen machen. Wir hatten ja immer schon die Idee, die Drusel in der Tischbeinstraße wieder zu öffnen, aber das ist 12 Meter tief, das Flussbett. Also man kann das an der Stelle nicht aufmachen, weil es müsste so ein breiter Graben sein, um auf die Sohle der Drusel zu kommen, 12 Meter tief, das geht nicht. Also das haben wir uns abgeschminkt. Aber an der Stelle die Drusel aufzumachen, das fände ich toll.
Okay, dann bis hierher an dieser Stelle erstmal ganz herzlichen Dank. Norbert Sprafke, Ortsvorsteher in Welheiden. Und ich hoffe, dass wir die Möglichkeit haben, in der Stadtteilzeit weiterhin im Kontakt zu bleiben und dann vielleicht einfach zu einem anderen Zeitpunkt nochmal zu schauen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich und freue mich auf die Zukunft mit Ihnen.
Ja, danke.